Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 15. Januar. Am Samstag beginnt der Abnabelungsprozess der CDU von der Frau, die sie Mutti nannten. Mit der Wahl eines neuen Vorsitzenden endet Angela Merkels Ära als Parteichefin. Denn die ist sie immer geblieben, auch wenn sie das Amt schon seit 2 Jahren offiziell nicht mehr innehat. Um es mit den Worten Guido Westerwelles zu sagen.
Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt.
Annegret Kramp-Karrenbauer war das nicht. Der neue Parteivorsitzende, egal ob er nun Röttgen, Merz oder Laschet heißt, wird es sein müssen. Und vor allem wird er definieren müssen, wer die CDU denn eigentlich ist, außer die Partei von Angela Merkel. Denn als solche hat sie sich in den vergangenen Bundestagswahlkämpfen präsentiert.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
So sagte es Merkel 2013 und so war es. CDU und CSU holten damals sensationelle 41,5%. Und auch bei der letzten Bundestagswahl, als die Flüchtlingspolitik die Union und die Gesellschaft zu zerreißen drohte, ging die CDU mit einer Lässigkeit in den Wahlkampf, die aus dem Bewusstsein, Merkels Partei zu sein, resultierte. Fedit wie Google, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Ein Wahlslogan so albern wie selbstbewusst. Unter Angela Merkel ist die CDU zur geschmeidigsten Partei Deutschlands geworden. Schneller Ausstieg aus der Atomenergie, Abschaffung der Wehrpflicht, Einführung des Elterngelds, Ehe für alle. Veränderungen, die allesamt elementar waren, aber nie ein Projekt. Sie waren die Anpassung an den Moment, an die öffentliche Stimmung. So hat Merkel geführt und manchmal auch die eigene Partei vorgeführt. Nun ist die CDU wieder auf sich selbst gestellt. Sie ist frei. Was sie mit dieser Freiheit anfangen will, das entscheidet sie am Samstag. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Annalena Baerbock, der Vorsitzenden der Grünen, über Verbote und die K-Frage. Baerbock oder Habeck?
Robert und ich sind damals angetreten und haben gesagt, uns geht es nicht nur darum, inhaltlich was zu gestalten, sondern wir wollen Politik auch anders machen. Nicht mit Ellenbogen, sondern im Miteinander.
Wir erklären Ihnen, was das älteste Kunstwerk der Welt mit schweinischer Höhlenmalerei auf der indonesischen Insel Sulawesi zu tun hat. Und wir freuen uns über ein tolles neues Online-Tool der SPD, das uns hilft, unsere eigene Grenze auszuloten. Und die geht leider nur 15 Kilometer bis zum Horizont.
Jede Zeit hat ihre Farbe und diese Zeit ist grün. Für alle, die unser grünes Klimamotto noch nicht so ganz kennen, fürchtet euch nicht. Diese Klimarevolution ist in etwa so verrückt wie ein Bausparvertrag.
Eine klare Ansage war das von der Co-Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock, bei der letzten digitalen Bundesdelegiertenkonferenz. Aber im Wahljahr 2021 gilt es, dieses Wort mit Leben zu füllen. Ist die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen für die Grünen eine Art Blaupause für den Kampf gegen den Klimawandel? Womit will sich diese Partei, die aktuell bei rund 18% in den Umfragen liegt, für eine Regierungsbeteiligung empfehlen? Und wer soll eigentlich die Spitzenkandidatur übernehmen? Das alles bespreche ich mit Annalena Baerbock, die für die Grünen im Deutschen Bundestag sitzt und die mittlerweile nicht nur die Co-Vorsitzende ist, sondern immer mehr auch die Wortführerin der Partei. Hallo Frau Baerbock.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Baerbock, Ihr Parteikollege Winfried Kretschmann hat dafür plädiert, das Corona-Treffen zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten schon auf nächste Woche vorzuziehen und will sich dann für weitere und vor allem schärfere Maßnahmen stark machen. Brauchen wir noch mehr Einschränkungen?
Wir brauchen vor allen Dingen Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Und deswegen halte ich das für absolut richtig, dass wir nicht bis zum 25. Januar warten, weil wir sehen ja, was in Großbritannien, in Irland, aber auch in Dänemark gerade los ist durch die Mutation dieses Virus. Und wir haben jetzt massive Einschränkungen im privaten Bereich, nur noch eine Person treffen zu können. Aber in der Arbeitswelt gehen nach wie vor wahnsinnig viele Leute ins Büro, gerade in den öffentlichen Verwaltungen. Und deswegen wäre eine aus meiner Sicht absolut notwendige Maßnahme, dass alle Menschen ins Homeoffice gehen, wo das möglich ist. Und das betrifft insbesondere die öffentlichen Verwaltungen. Zweiter Punkt ist
das heißt aber ganz kurz, wenn ich nachhaken darf, eine Homeoffice-Pflicht oder ein Aufruf, im Homeoffice zu bleiben?
was dazwischen aus meiner Sicht? Ein Gebot, das ist arbeitsrechtlich seit 1.1. möglich, das könnte der Arbeitsminister verhängen. Das ist dann eine Pflicht für all die Betriebe und Büros, wo es möglich ist. Aber da, wo es nicht möglich ist, weil zum Beispiel auch ein Arbeitnehmer sagt, das geht nicht, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ich habe hier noch ein Kleinkind zu Hause zu betreuen, ich habe gar keinen Arbeitsplatz, dass der dann natürlich ins Büro kommen kann, aber dann ist er alleine im Büro und nicht wie jetzt nach wie vor zum Teil in Großraumbüros mit 20 Leuten und mehr.
Und Sie sagten noch einen zweiten Punkt.
Genau, also es gibt weitere Maßnahmen, die aus meiner Sicht auf der Hand liegen. Das eine ist eine flächendeckende Ausstattung mit FFP2-Masken für die Menschen in unserem Land, weil diese Masken einfach den bestmöglichen Schutz geben, gerade im öffentlichen Nahverkehr. Und dann brauchen wir drittens ganz, ganz dringend die Schnelltests auch zur Selbstanwendung. Da fand ich sehr enttäuschend, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn in der Aussprache im Bundestag dazu überhaupt nichts gesagt hat, was er jetzt eigentlich als dringlichste Maßnahmen tun will. Und ein Punkt wäre eben, diese Schnelltests zuzulassen, gerade für kritische Infrastruktur, also in Kindertagesstätten, wo ja nach wie vor Erzieherinnen und Erzieher sind, dass die sich, aber auch gerade die Kinder, immer wieder auch getestet werden können.
Wo wir beim Thema Kindertagesstätten sind, Sie haben zwei Töchter, eine Tochter im Kita-Alter, eine im Grundschulalter. Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause mit Homeschooling und Kinderbetreuung?
Ja, schwierig, so wie bei vielen anderen auch. Aber ich muss auch offen sagen, ich habe wahrscheinlich eine größere Wohnung als manch anderer. Deswegen ist das für mich auch so ein Anliegen, weil ich merke schon, wie bei uns manchmal die Nerven blank liegen. Wir haben aber zum Glück an dem Haus dran mit unseren Nachbarn noch einen Garten. Das heißt, die Kinder können auch mal rausgehen, können auch mal im Garten sich austoben, wenn drin die Luft etwas brenzlig wird. Aber ich erlebe gerade halt beim Homeschooling auch, was alles nicht funktioniert. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die hängen sich jetzt vielerorts wirklich richtig rein. Aber wenn jeden Tag die Schulcloud wieder abstürzt, wenn sie versuchen, wirklich diesen Fernunterricht zu gewährleisten, aber die Technik macht das nicht mit, dann kann ich verstehen, dass wahnsinnig viele verzweifelt sind. Und deswegen ist auch so mein eindringlicher Appell, man kann nicht einfach sagen, Schulen zu oder Fernunterricht, sondern man muss dann die Infrastruktur dafür auch stellen. Das heißt, eine Digitalausstattung in allen Schulen. Und klar, dann hört sich das so an, jetzt verspricht die Baerbock da wieder was. Aber ich habe da mit so vielen gesprochen, wie man es pragmatisch machen könnte. Zum Beispiel sagt das THW, sie stünden bereit, um Luftfilter einzubauen für die Einrichtungen, die in Notbetreuung sind. Die Telekom stünde bereit, um mit Blick auf die Digitalisierung die Geräte einzubauen. Es gibt auch Schulen, die das selber dann in die Hand genommen haben und gemacht haben. Also das heißt, man muss hier einfach jetzt endlich pragmatisch handeln, weil jeder Tag zählt für diese Kinder, aber auch für die Nerven vieler Eltern.
Das heißt, Sie haben jetzt gerade konstatiert, noch fehlt es am politischen Willen, eine Bildung zu gewährleisten, auch in der Krise, die den Kindern gerecht wird.
Ja, dem absolute Priorität einzuräumen. Das Bildungsthema fällt jedes Mal hinten runter und es sind einfach Appelle, dass es dann vor Ort irgendwie gemacht werden soll, aber die Struktur dafür steht nicht.
Wir haben jetzt viel über Einschränkungen gesprochen in der Bildung, aber auch in allen anderen Lebensbereichen, also über das, was wir alles im Moment nicht dürfen. Sie selbst haben vor kurzem mal in einem Interview gesagt, Verbote können sehr positive Folgen haben. Und Karl Lauterbach von der SPD denkt da ganz ähnlich wie Sie. Der hat gesagt, ich zitiere, wir benötigen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind. Wie weit wären Sie denn bereit, bei der Einschränkung persönlicher Freiheiten zu gehen, um dann die Klimaziele zu erreichen? Wie viel?
Jetzt bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das, was Sie von mir zitiert haben an der Stelle, das kommt aus einem Interview, wo ich...
Mit den Kollegen der Taz, genau.
Genau, mit den Kollegen der Taz, wo wir über Klimaneutralität, den Umbau der Industrie und der Wirtschaft gesprochen haben. Und da ging es darum, welche Instrumente man anwenden kann. Und in der Politik gibt es ja unterschiedliche Maßnahmen. Entweder man fördert Dinge im Klimabereich...
Oder verbietet sie.
Genau, im Klimabereich zum Beispiel über das EEG, wo wir erneuerbare Energien gefördert haben. Oder man verbietet Dinge, was in der Politik, und darauf bezog sich mein Satz, gang und gäbe ist, weil wir haben ja Regeln in der Gesellschaft, wo wir sagen, wie wollen wir miteinander leben, zum Beispiel bei Rot nicht über die Straße gehen oder fahren. In der Industrie krebserregende Stoffe, zum Beispiel in Kinderspielzeug, wurden von der EU vor einigen Jahren verboten. Und in dem Kontext habe ich gesagt, ja, auch im Klimaschutzbereich, Zum Beispiel der CO2-Ausstoß, der muss nicht nur einen Preis haben, sondern in Zukunft sollten wir keine Energieerzeugung mehr haben, wie zum Beispiel Kohlekraftwerke, die massenhaft CO2 in die Luft blasen. Und da können Verbote auch positive Folgen haben, zum Beispiel, dass wir damit die Erderwärmung in den Griff bekommen. Das ist aber was anderes, als was Herr Lauterbach jetzt gesagt hat. Der hat ja von individuellen Freiheitsbeschränkungen gesprochen. Da werden in dieser Corona-Krise auch wahnsinnig viel verboten. Aber das ist für mich eine andere Debatte, die ich so nicht teile.
Und Zukunft, wir gehen ja jetzt ins Wahlkampfjahr. Und Ihre Partei hat jetzt zum Auftakt erklärt, man wolle Hartz IV überwinden und die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form auch nicht wieder einsetzen. Sie treten also in den Wettbewerb eigentlich mit SPD und Linken darum, wer macht jetzt die größten Versprechungen an sozialen Wohltaten? Warum tun Sie das?
Nein, wir treten nicht in den Wettbewerb um Versprechungen, sondern das Wichtige ist doch, dass wir in dieser wahnsinnig schwierigen Situationen, in der wir gerade sind, die richtigen Lehren ziehen. Corona hat uns doch deutlich gemacht, wo wir absolute Stärken in dieser Gesellschaft haben, zum Beispiel, dass wir ein Gesundheitssystem haben, wo wir nicht wie in den USA manche Menschen versorgen, weil die krankenversichert sind und andere Menschen nicht versorgen, weil sie nicht krankenversichert sind.
Aber Frau Baerbock, wir haben doch ein Sozialsystem, wo sich andere die Finger nachlecken. Die Ausgaben, der größte Posten sind Sozialausgaben in unserem Haushalt.
Ja, genau das habe ich ja gerade gesagt. Ich habe ja gerade gesagt, die
Warum
Stärken
müssen wir dann Hartz IV überwinden?
Darf ich kurz ausreden? Die
Natürlich.
Stärken unserer Gesellschaft sind, dass wir ein Sozialsystem haben, was im Gesundheitsbereich eben für alle da ist. Aber wir haben auch die Schwächen unserer Gesellschaft gesehen, dass in so einer Pandemie die Einschränkung Menschen mit ganz wenig Einkommen oder gar kein Einkommen, nämlich im Hartz-IV-Bezug, nochmal doppelt treffen. Es macht halt einen Unterschied, ob ich meinen Kindern sage, wir sind jetzt im Fernunterricht, wo wir zu Hause 3 Tablets haben und jeder daran arbeiten kann, oder ob ich das einer Familie sage, die im Hartz-IV-Bezug ist, wo die Kinder eben keine Tablets zu Hause haben. Und deswegen ist unser Vorschlag, anstatt der Hartz-IV-Regelung von heute, wo zum Beispiel bei den Kinderbezügen noch nicht mal ein digitales Endgerät mit in den Bezügen mit drin ist, durch eine Garantiesicherung dafür zu sorgen, dass wir das, was wir im Gesundheitsbereich haben, ein soziales Netz für alle, das auch bei der sozialen Grundabsicherung haben.
Das ist
und
jetzt,
ja,
da geht's jetzt
Geld. Auf die Frage dazu nochmal direkt.
Ja, da geht es jetzt, was Sie jetzt genannt haben, geht es dann um eine Erhöhung von Regelsätzen. Was Sie aber auch wollen, ist keine Sanktionen mehr und auch vor allem kein Antasten des Vermögens. Gerechtigkeit funktioniert aber doch ein bisschen anders. Also die, die von der Gemeinschaft bekommen, sind auch in einer Bringschuld. Deswegen frage ich mich, warum keine Sanktionen? Warum jemand, der sich dann nicht an die Regeln hält, warum soll der damit durchkommen?
Weil wir überlegen müssen, gerade in einem Sozialstaat, wofür setzen wir unsere Ressourcen ein? Und jetzt geht wahnsinnig viel Energie, Personal, Power, aber eben auch Geld da rein zu sagen, wir sanktionieren diejenigen, die zum Beispiel eine Bewerbungsfrist nicht eingehalten haben. Das geht in Teilen, nicht überall, aber in Teilen geht es so weit, dass der Strom abgestellt wird. Und die Frage ist, was bringt das? Bringt das dann wirklich was, dass der Mensch sich schneller bei einem Unternehmen bewirbt, oder bringt das dann nicht weitere Probleme mit sich, dass jemand dann in die Obdachlosigkeit rutscht?
Ja, aber was kann denn die Solidargemeinschaft wiederum? Diejenigen, die das finanzieren, die können doch sehr wohl erwarten, dass jemand in der Lage ist, eine Bewerbungsfrist einzuhalten.
Ja, bei manchen Situationen ist es halt so, dass das nicht möglich ist, indem man zum Beispiel Depressionen hat und was verschlafen hat und es nicht schafft. Aber mein Punkt ist auch nicht, dass man sagt, die Menschen müssen sich nicht bewerben. Natürlich müssen sie das. Aber wir sehen derzeit, dass mit den Mitteln der Sanktionen eben nicht das erreicht wird, was man eigentlich erreichen will, dass gerade Menschen, die in Langzeitarbeitslosigkeit sind, dann wirklich wieder in den Arbeitsmarkt kommen, sondern dass das viel besser funktionieren könnte. Und das haben ja sicherlich die Grünen ausgedacht, sondern das sind die Erfahrungen gerade von den vielen, vielen Jobcentern und von den Menschen, die dort beschäftigt sind, wenn sich diejenigen in der Jobvermittlung darauf konzentrieren könnten, wirklich mit den Menschen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt intensiv zu unterstützen. Und bei dem Punkt Vermögensprüfung, das ist mir wichtig, weil wir nicht sagen, es wird keine Vermögensprüfung mehr geben, sondern dass es eine Verpflichtung dazu gibt, Auskunft über Vermögen zu erteilen, aber nicht, dass der Sachbearbeiter als allererstes erstmal alle Kontoauszüge sich durchwühlen muss, wo wieder ganz, ganz viel Arbeitskraft drauf geht, sondern so eine Selbstauskunft getätigt wird. Und wenn dann diese fehlerhaft war, dann wird entsprechend Konsequenz auch geahndet.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, das würde auch so 1:1 aus der SPD hören sein. Und Robert Habeck hat gesagt, er würde auch am allerliebsten mit den Sozialdemokraten regieren. Sie auch, Frau Baerbock?
Na, die Frage ist ja, oder beziehungsweise das, was immer gesagt wird, ja eigentlich wird da schon Schwarz-Grün vorbereitet. Da hat Robert Habeck vehement widersprochen und das
und
tue ich auch.
Wortwörtlich gesagt, am liebsten mit den Sozialdemokraten.
Ja, wir fordern die Union heraus, weil aus unserer Sicht sie kein Abo aufs Kanzleramt hat. Und wenn man die Wahlprogramme, jedenfalls die alten, nebeneinander legt, dann haben wir die meisten Schnittmengen mit den Sozialdemokraten. Aber Politik ist ja kein Wünsch dir was. Wenn man die Wahlumfragen gerade zusammenzählt, wird es dafür relativ knapp. Und ganz unabhängig davon kämpfen wir für ein starkes grünes Wahlergebnis. Erstmalig in der Geschichte dieses Landes treten wir als dritte Partei an mit dem Anspruch, dieses Land auch an führender Rolle gestalten zu wollen und fordern damit die Union heraus, aber natürlich auch die SPD.
Da sind wir bei der Kanzlerkandidatenfrage und aus Ihrer Partei heißt es dazu, Sie hätten das Erstzugriffsrecht, also vor Robert Habeck. Werden Sie zugreifen, Frau Baerbock?
Nein, bei uns gibt es keine Erstzugriffsrechte, auch da unterscheiden wir uns vielleicht von den anderen Parteien. Robert und ich sind damals angetreten und haben gesagt, uns geht es nicht nur darum, inhaltlich was zu gestalten, sondern wir wollen Politik auch anders machen. Nicht mit Ellenbogen, sondern im Miteinander. Da haben wir zuallererst bei uns angefangen und im Zuge der Doppelspitze deutlich gemacht, wir agieren hier als Team, deswegen ein gemeinsames Büro und unsere Vorschläge immer auch gemeinsam erarbeitet. Und so werden wir auch gemeinsam einen Vorschlag für die Partei dann im Frühling, wenn die Bäume wieder grün sind, präsentieren, wie wir als Spitzenkandidaten gemeinsam in den Wahlkampf ziehen und deutlich machen, was unser Vorschlag ist für eine mögliche Kanzlerkandidatur.
Genau, eine Kanzlerkandidatur, das kann ja nur dann einer sein. Sie haben gesagt, Sie trauen sich eine Kanzlerkandidatur zu. Das finde ich ehrlich gesagt als Vorsitzende der zweitstärksten Partei eine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist doch nicht, ob Sie sich zutrauen, sondern die Frage ist, ob Sie es auch wollen. Und wollen Sie es, Frau Baerbock?
Ja, ich habe deutlich gemacht, ich traue das Robert zu, ich traue das mir zu und wir müssen jetzt aber erstmal durch diese Pandemie kommen. Das ist die dringendste Sorge für uns alle in diesem Land. Deswegen fokussieren wir uns auch als Grüne komplett darauf und haben gesagt, die Personalentscheidung treffen wir im Frühjahr und dann werden wir auch mitteilen, was unser Vorschlag ist, wer von uns beiden das machen wird.
Also ich nehme aus diesem Gespräch mit, Sie wissen selber noch nicht so genau, ob Sie es wollen sollen oder nicht.
Doch, wir wissen sehr genau, was wir wollen, aber alles zu seiner Zeit.
Frau Baerbock, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Danke ebenso. Schönen Tag noch und alles Gute.
Bei mir ist Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer und er hat Neuigkeiten.
Ja, guten Morgen, Dagmar, das stimmt, denn es gibt ab sofort einen neuen, kleinen, charmanten Podcast in unserer Pioneer-Familie.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Herzes 2.
Wir müssen raus ins Leben.
Unsere Möglichkeiten sind endlich.
We are ready to do everything.
Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
We will not hesitate.
Glauben Sie im Ernst?
Excuse me, I'm not convinced.
Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
Wow, ein neuer Podcast. Zwei Männer, die die Welt erklären. Du, Angela Merkel und ich können es echt kaum erwarten.
Das glaube ich euch, liebe Dagmar. Und ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Denn wir erzählen die Geschichte hinter der Geschichte der Berliner Republik und wir werden selbst euch noch überraschen. Hör doch einfach mal rein. Premiere ist am Sonntag um 15 Uhr. Wir analysieren natürlich den CDU-Parteitag und den neuen CDU-Chef und wir sprechen mit einem, der ihn herausfordern wird. Und ab nächste Woche, liebe Dagmar, gibt es den Podcast immer freitags um 12 Uhr. Natürlich nach dir und dem Morning Briefing.
Ist doch schön, dass jeder von uns hier weiß, wo sein Platz ist. Und deiner, lieber Michael, der ist dann künftig freitags um 12 Uhr. Ich bin ganz gespannt und ich danke dir ganz herzlich
danke,
für das
Dagmar.
Gespräch, wie immer.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass jetzt das älteste Gemälde der Welt datiert wurde. Es ist mindestens 45.500 Jahre alt und zeigt in realistischer Darstellung ein Schwein. Das Werk wurde in einer Höhle auf Sulawesi gefunden. Das ist eine indonesische Insel. Die Abbildung des Sulawesi-Warzenschweins ist lebensgroß, also über 1,30 Meter lang und man erkennt es am bürstigen Kamm und an den typischen hornförmigen Gesichtswarzen. Die Tiere wurden über tausende von Jahren gejagt und verspeist. Wir lernen, Bilder vom eigenen Essen zu machen, ist keine neumodische Instagram-Marotte. Es ist scheinbar ein urmenschliches Bedürfnis.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Was gar nicht geht, ist, dass die SPD Zeit und Geld in ein Online-Tool steckt, das uns eigentlich nur zeigt, wie beschränkt wir sind. Über die Wendler-Messaging-Plattform Telegram kann man jetzt seinen 15 Kilometer Corona-Bewegungsradius ermitteln. Einfach markieren, wo man an der jeweiligen Stadt- oder Gemeindegrenze steht und dann wird angezeigt, wofür einen die Schranke fällt. Danke, liebe SPD, dass ihr zusammen mit uns unsere persönlichen Grenzerfahrungen ausloten wollt. Aber solltet ihr eure Kraft und Leidenschaft nicht lieber in Projekte stecken, die uns und vor allem euch anzeigen, hinterm Horizont geht's weiter. Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Am Horizont, bis es dunkel.